Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Aber genau die christliche Sinnerzählung wird eigentlich heute in unserer postchristlichen Gesellschaft oft nicht mehr verstanden. Ich glaube, für mich ist Theologie wesentlich die Frage nach dem Sinn. Also man hat ihn, man sucht ihn. Und gerade in der gegenwärtigen Krise vermissen wir eigentlich oft den Sinn. Entweder wir antworten auf die Krise resignativ oder durch Deutschland geht ein Ruck. Und wir nehmen die Krise zum Anlass, neu nach dem zu fragen, was wichtig ist.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Heute gibt es wieder eine Sonderfolge. Anlass des Ganzen ist, dass sich heute am Roman-Herzog-Institut 9 Wissenschaftlerinnen auf Initiative von Professor Dr. Markus Vogt von der Ludwig-Maximilians-Universität in München bei uns treffen, um gemeinsam das Thema Sinnerzählung in den Wissenschaften zu besprechen. Jetzt ist Markus Vogt bei mir und ich heiße ihn herzlich willkommen.
Guten Morgen, Frau Meyer-Schneider.
Hallo, Herr Professor Vogt. Sie haben dieses Projekt initiiert, heute 10, also sind Mitinitiator. Heute geht es um das Thema Sinnerzählung in den Wissenschaften. Ihre Fachdisziplin ist die Theologie, da liegt das wahrscheinlich ganz nah. Aber warum glauben Sie, dass mehrere Disziplinen bei dem Thema nachforschen sollten?
Theologie ist eine Sinnerzählung. Die Frage nach dem, was ist der Sinn des Sinns, dass die Welt nicht im Leeren hängt, wozu all unser Streben. Aber genau die christliche Sinnerzählung wird eigentlich heute in unserer postchristlichen Gesellschaft oft nicht mehr verstanden. Und wir müssen schauen, wo Sinnerzählungen sich konkretisieren, in der Kultur, in der Architektur beispielsweise mit gebauten Sinnentwürfen, in der Soziologie, die analysiert, wie Sinnerzählungen sich verändern, in der Politik, die derzeit dominiert ist von großen Sinnerzählungen von Trump oder Putin, die aber eben verkürzt sind, die Macht, Nation, Wohlstand zur Sinnerzählung machen, und solche verkürzten Sinnerzählungen führen zu Konflikten, führen zu Enttäuschungen. Und ich glaube, da ist die Theologie wichtig, den Horizont zu erweitern, anspruchsvoller zu sein in unserer Suche nach Sinn.
Sinn und Sinnfindung hängt ja auch oft mit einer Emotion, mit einem Gefühl zusammen. Wenn Sie auf Ihre Forschung gucken oder was Sie gerade motiviert, welches Gefühl würden Sie denn sagen, ist bei Ihnen ganz dominant oder was ist Ihr Antrieb?
Ich glaube, für mich ist Theologie wesentlich die Frage nach dem Sinn. Also man hat ihn, man sucht ihn. Und gerade in der gegenwärtigen Krise vermissen wir eigentlich oft den Sinn. Und in der schmerzlichen Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach gelingendem Leben, nach Frieden, da ist, glaube ich, die Frage nach dem Sinn neu virulent. Also für mich ist die Gegenwart gerade in der vielfältigen Krise religionsproduktiv. Sie zwingt uns in neuer Weise existenziell zu fragen, was ist wirklich wichtig, worauf kommt es an, was gibt uns Zukunft? Und da brauchen wir auch die Erfahrungen der Menschen, müssen zuhören können. Und ich glaube, dass das ein ganz interessanter, eben auch interdisziplinärer und gesellschaftlicher Dialog ist.
Also Sie würden vielleicht von der Emotion sagen, eine Neugier treibt Sie an bei Ihrer Forschung. Sie wollen den Dingen auf den Grund gehen, vielleicht auch reflektieren, neue Perspektiven eröffnen.
Ja, die Neugier, die Frage. Also gerade für den Sinn ist es ungeheuer wichtig. Den Sinn hat man nicht, sondern den Sinn sucht man. Man ist quasi, hört zu, wo Erfahrungen von Sinn sind, wo Umbrüche von Sinnkonstruktionen sind. Und das ist, glaube ich, unglaublich spannend, darüber mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Jeder hat seine eigene Sinnvorstellung. Und da merkt man, dass man oft mit dem, was für die Menschen wesentlich, ins Gespräch kommt. Und gleichzeitig, denke ich, ist das ein gesellschaftlicher Prozess jetzt gegenwärtig in der Sozialethik. Da ist die Frage, welchen Stellenwert hat die Theologie? Wie können wir mit unterschiedlichen Sinnkonstruktionen und Vorstellungen zurechtkommen, so dass wir nicht uns wechselseitig die Köpfe einschlagen, sondern uns anregen, um tiefer, um genauer zu fragen, einander zuzuhören. Dafür ist das Thema Sinn, glaube ich, sehr produktiv und spannend.
Mhm. Wir am Roman-Herzog-Institut haben uns überlegt, dass Sinn ja vielleicht auch sowas bisschen ist wie der Soundtrack des Lebens. Also was ist mir wichtig, was nehme ich mit, wo nehme ich Motivation raus? Und das ist etwas, da überfalle ich Sie jetzt fast schon ein bisschen. Deswegen dürfen Sie sich auch gerne Zeit lassen, kurz zu überlegen. Aber wir möchten gerne eine Art Playlist zu diesem Forschungsprojekt machen. Und wenn Sie an ein Musikstück denken, das kann aus der Klassik kommen, aus dem Pop, was Sie begleitet hat oder wo Sie sagen, ach, da geht mir so der große Horizont des Universums auf. Das ist so auch eine Sinnsache, die mich begleitet. An was würden Sie denn dann denken?
Ich denke gerade besonders an Elias, weil ich das im Sommer auch gespielt habe, selber mit dem Orchester, mit der Bratsche. Da sind so unglaublich schöne Melodien. Da ist das ganze Drama auch der Gottessuche, der Sinnsuche in Musik abgebildet. Von den Höhen und Tiefen, von Zweifeln und auch eben dann das Gottfinden in der Stille bei Elias. Das ist ein sehr schönes Stück und das habe ich immer noch im Ohr.
Würden Sie unseren Hörerinnen noch kurz sagen, wer der Komponist davon ist?
Also, das ist Mendelssohn Bartholdy.
Wunderbar, das erste Stück auf unserer Playlist, Elias von Mendelssohn Bartholdy, zumindest einen Auszug davon. Jetzt wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß, Herr Professor Vogt, bei Ihrem Talk. Wollen Sie uns auch noch ganz kurz verraten, wie der Titel dieses ist?
Self-Fulfilling Prophecy, der Kern der Krisen ist der Verlust von Sinn.
Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Danke, dass Sie kurz bei mir waren.
Ich danke für das Gespräch. Haben Sie noch Lust, die Zeitung zu lesen? Täglich springen uns die Katastrophen der Welt an. Krieg, Klimawandel, Migration und Terror, Unternehmenspleiten und derzeit vor allem die Krise der Demokratie. Als Sozialethiker beschäftige ich mich jeden Tag mit den Krisen der Welt und frage mich, was soll ich tun, um nicht depressiv zu werden? In Deutschland breitet sich eine verzagte Stimmung aus, die unsere Kräfte lähmt. Diese verzagte Stimmung wirkt wie eine self-fulfilling prophecy. Sie ist nicht nur eine neutrale Beobachtung der Welt, sondern indem wir den Glauben an uns selbst, an unseren Sinn verlieren, scheinen wir gelähmt und verstricken uns immer mehr in die Krise. Das ist nicht notwendig. Krisen können auch eine Chance sein, ganz neu unsere Kräfte zu entdecken und zu mobilisieren. Das ist für mich auch eine persönliche Erfahrung. Meine Lebenskrise war eine Legasthenie in der Jugend. Dadurch wurde die Schule für mich zum Ort täglicher Niederlagen, Demütigungen. Ich habe fast den Glauben an meine eigene Begabung verloren. Ich habe darüber bisher nie öffentlich gesprochen. Ich könnte es nicht, wenn ich es nicht irgendwann gelernt hätte, trotzdem Ziele anzustreben, zu kämpfen, zu üben. Irgendwie die Angst, die Panik, das Gefühl der Kränkung und von Selbstmitleid abzuschütteln. Mir Oasen zu suchen, wo ich Erfahrungen von Lebensfreude, von Begabung, von Dynamik hatte. Krisen sind immer auch eine Chance, uns selbst mit Stärken und Schwächen kennenzulernen. Das gilt nicht nur individuell, auch gesellschaftlich. In der desolaten Situation nach dem Zweiten Weltkrieg hat es Deutschland gelernt, neu seine Stärken und seine Werte zu entdecken. Taleb, ein Systemtheoretiker, spricht von Antifragilität. Krisen erzeugen Verletzungen. Aber wir können auch gestärkt aus ihnen vorgehen und ganz neue Potenziale entfalten. Noch tiefer geht die Analyse von Viktor Frankl. Sein Resümee aus der Erfahrung als Jude im Holocaust ist, dass wenn Menschen Sinnperspektiven haben, etwas, wofür zu leben und zu überleben sich lohnt, sie erstaunlich robust und zäh sein können. Vor diesem Hintergrund beunruhigt mich an der gegenwärtigen, multiplen Krise nicht nur die objektive Seite, sondern auch die subjektive Seite. Dass wir wie gelähmt scheinen, dass wir unsere Sinnperspektiven irgendwo offensichtlich aus dem Auge verloren haben. Was aber ist Sinn? Dazu meine zweite These. Sinn hat eine religiöse Dimension. Er zeigt sich als Selbstzweck. Theologie hat Sinn zum zentralen Gegenstand. Sie fragt nach dem Sinn des Sinns, nach dem Zweck unserer einzelnen Lebenszwecke, nach der Bedeutung der Welt. Sie plädiert dafür, nicht bei Vorletztem stehen zu bleiben, bei Sinnversprechen von Reichtum, von Wohlstand, von Macht, von Nation, sondern weiter zu fragen, anspruchsvoller zu sein, nach dem, was wirklich dauerhaft Glück vermitteln kann. Das ist immer eine Suche, ein offener Prozess. Es verweist uns über das eigene Ego hinaus auf das, was größer ist als wir, was wir nicht besitzen können, aber gerade dadurch auch einen offenen Horizont erzeugt. Das zentrale Sinnversprechen des Christentums ist die Idee der unbedingten Würde des Menschen. Die europäische Zivilisation ist geprägt von der Synthese aus christlichem und philosophischem Humanismus. Der Humanismus hat in der Aufklärung vor allem diese Idee der unbedingten Würde des Menschen mit den Menschenrechten verknüpft, mit der Idee der Freiheit, der Autonomie. Das hat lang unsere Gesellschaft in der Demokratie zusammengehalten. Gegenwärtig, in der postchristlichen, vielleicht schon postdemokratischen Gesellschaft, ist dieser Konsens fragil geworden. Er wird auch von anderen Gesellschaften kritisiert. Die europäische Zivilisation mit ihrer Sinnerzählung der Freiheit wird wahrgenommen als Individualismus und Egoismus, als Egozentrik, die nicht gemeinschaftsfähig und nicht verantwortungsfähig ist. Daher meine dritte These. Die Privatisierung von Sinn mündet in eine freiheitsmüde Gesellschaft. Die Erzählung von Freiheit war ungeheuer attraktiv. Sie mündet in Pluralismus und gegenwärtig machen wir die Erfahrung, dass viele Menschen sich offensichtlich davon überfordert fühlen. So die Analyse etwa von Charles Taylor, A Secular Age. Das heißt, die Individuen können diese Freiheit nicht mehr wirklich mit Lebenssinn, mit Zielen füllen. Die Freiheit kippt um in Willkür, in bloße Egozentrik, wird nicht stabilisiert. Von daher braucht es, glaube ich, eine neue Synthese aus Religion, Kultur und Wissenschaft. Dabei können wir auf eine starke Tradition zurückgreifen, eben diese europäische Synthese von christlichem und philosophischem Humanismus. Aber das ist entscheidend, dass wir das neu auch vermitteln. Wir haben im Grunde im Liberalismus diesen Sinnerzählung privatisiert. Die Individuen brauchen aber eine Kultur, die diese Sinnerzählung vermittelt. Die Religionen können die Sinnerzählungen, indem sie es mit Riten verbinden, mit konkreter Zuwendung zum Nächsten, mit Erzählungen auch vermitteln. Das ist ihr Mehrwert gegenüber einer rein philosophischen Begründung. Das ist ganz entscheidend. Weil dieses fehlt, sind wir offensichtlich freiheitsmüde geworden. Wir privatisieren den Sinn und sind überfordert. Die Freiheit braucht Sinn, für die sie sich engagiert. Wie aber können diese Werte vermittelt werden? Dazu die vierte These. Sinnerzählungen sind die Quelle von Wertbewusstsein und sozialem Zusammenhalt. Werte werden nicht allein durch Begründungen, durch moralische Appelle, politische Beschlüsse vermittelt, sondern Werte werden vermittelt durch Erzählungen, wer wir sind und sein wollen. Dafür sind die Religionen wichtig. Dafür braucht es eben diese Riten. Vielleicht kennen Sie Yuval Harari. Die Quintessenz seiner drei Weltbestseller, eine kurze Geschichte der Menschheit, Homo Deus und das neueste Buch Nexus über Digitalisierung, ist, dass keine Hochkultur überleben konnte, ohne eine meist religiös geprägte Sinnerzählung, die kollektives Handeln ermöglicht. Nach seiner Analyse waren es nicht bestimmte biologische Eigenschaften, die den evolutionären Erfolg des Homo sapiens begründet hat, sondern genau diese Fähigkeit zu Sinnerzählungen als Grundlage kollektiven Handelns. Gegenwärtig sind auch die Sinnerzählungen durchaus wirksam. Trump oder Putin sind Meister von Sinnerzählungen, aber sie verkürzen die Sinnerzählung eben auf Macht, auf Wohlstand nur für die eigene Nation. Das führt zu Spaltungen und zu Kriegen. Deshalb ist dieser theologische Horizont der Transzendenz von Sinnerzählungen so ganz entscheidend, um uns aus den Fixierungen und Verengungen zu befreien. Das, denke ich, ist ganz entscheidend. Sinnerzählungen können Wertbewusstsein begründen und gesellschaftlichen Zusammenhalt, aber sie brauchen einen offenen Horizont. Die Religionen haben, so Luhmann, eine wichtige Funktion für die Einheit der Gesellschaft. Sie scheitern an diesem Anspruch aber häufig, indem sie behaupten, den Sinn zu haben, statt ihn zu suchen, auf die Erfahrungen der Menschen zu hören. Unsere Gegenwart ist religionsproduktiv. Sie erzeugt eine neue Dringlichkeit der Frage, was wirklich wichtig ist, worauf es ankommt, was uns Zukunft gibt. Aber quasi, wir müssen offen sein, tatsächlich darüber in ein Gespräch zu kommen. Wir haben die Entscheidung. Entweder wir antworten auf die Krise resignativ und mit Teilantworten, die zur Self-Fulfilling Prophecy werden und die Gesellschaft spalten, oder durch Deutschland geht ein Ruck und wir nehmen die Krise zum Anlass, neu nach dem zu fragen, was wichtig ist, was uns Zukunft gibt, worauf es ankommt für gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!